Ich habe heute Morgen einen zünftigen Streit beobachtet. Da ist jemand mit einem Auto zum Bäcker gefahren, hat sein Auto abgestellt, bisschen Einfahrt schlecht und so weiter. Und ein anderer ist nicht rausgekommen und er ist rausgekommen und schon sind sie ausgestiegen und haben sich angeschrien und beinahe hätte es eine Prügelei gegeben und da mischst du dich da ein und so. Aber die haben sich richtig aufgeregt, richtig erregt. Wann hat sich Katrin Fitzum das letzte Mal so richtig aufgeregt, emotional? Das frage ich sie. Hallo Katrin.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Wann bist du kurz vorm Austicken? Und muss dich kontrollieren. Wann muss deine Affektkontrolle funktionieren?
Ach, ich bin nicht so ein Affektmensch. Ich bleib eigentlich generell ruhig und steck meine Aufregung lieber in die Energie, Dinge zu verändern.
Du bist, ich habe dich angekündigt als Gewerkschaftssekretärin, da bist du Funktionärin. Da bist du zusammengezuckt, weil du siehst dich wahrscheinlich anders. Du bist ja in vielen Rollen unterwegs als Partnerin, als Freundin, als politische Frau, aber eben auch als Gewerkschaftsfunktionärin, denn du bist gewählte Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Thüringen. Also bist du doch eine Funktionärin, aber fühlst dich nicht so, oder?
Na, ich finde den Begriff Funktionärin tatsächlich schwierig, weil das klingt so, als hat man eine Funktion. Ich sehe das aber tatsächlich als meine Aufgabe an und ich bin über die Jahre tatsächlich zur Vorsitzenden gewachsen und würde sagen, so eine Funktionsübernahme mit ganz klarer Zuschreibung, das ist es halt nicht, weil ich muss mit Menschen umgehen, ich muss Menschen überzeugen, Menschen mitnehmen und am Ende sozusagen dafür sorgen, dass diese Menschen gut arbeiten können.
Und du bist gewählt, also bist du nicht irgendwie, du hast dich nicht beworben oder hat dich irgendjemand eingestellt, sondern du musst dich immer wieder beweisen, alle 4 Jahre. Jetzt im September bist du wieder gewählt worden, herzlichen Glückwunsch, also noch 4 Jahre darfst du, musst du, sollst du kämpfen für eine Sache. Und die ist ja wirklich schwer zu beschreiben, was Bildung ist. Ja, kommen wir später zu, ist so anstrengend. Oh, wir wollen erstmal plaudern und als Transparenzhinweis, wer sich nicht mehr erinnern kann, du hast ja hier, deswegen duzen wir uns auch, jahrelang Radio gemacht. Dann bist du natürlich in die Gewerkschaft reingegangen, da war es dann schwierig, man muss es ja trennen, journalistische Aufgabe, jetzt bist du nicht auf der anderen Seite, auf einem anderen Platz, aber Radio hast du gemacht. Vermisst du das manchmal so, sorglos Radio machen?
Das vermisse ich in der Tat. Allerdings ist mir gerade eingefallen, dass ich das immer montags gemacht habe. Diese Uhrzeit von 8 bis 9 war unsere Sendung. Und das ist arg früh. Oder? Ich weiß nicht, wie man das durchhält.
Ich keine Ahnung. Ja, deswegen habe ich gesagt, sie braucht das alte Gefühl mal wieder, früh allein im Studio zu stehen. Aber das ist ja, wir sind ja nicht allein. Das heißt, du hast Radio gemacht, du warst in vielen Bereichen unterwegs. Jetzt bist du eine Kämpferin, die aber nie allein kämpfen kann. Also das Konzept Alleinkämpferin und Alleinkämpfer ist eigentlich out, oder?
Das ist total out, war hoffentlich auch immer out und ist auch nicht das Prinzip von Gewerkschaft, sondern Gewerkschaft heißt ja solidarisch miteinander für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen zu kämpfen und das macht man am besten mit vielen Menschen zusammen.
Nun sagen einige Menschen, ach, ich bin unpolitisch. Lass die mal machen. Also ich interessiere mich nicht für Politik. Ich will mit Politik nicht, es gibt sowieso immer nur Streit in der Familie. Ich bin eigentlich unpolitisch. Es ist eine Aussage, wo man eigentlich sagen müsste, nee, jeder Mensch ist eigentlich mit dem, was er macht, irgendwie politisch. Dennoch gibt es ja Menschen, die einen Rückzug ins Private eher bevorzugen, sagen, ich will mich nicht in Politik einmischen. Aber selbst das ist schon wieder Politik, oder?
Ich glaube auch, dass entweder mittun oder eben nichts tun eben auch politisch ist, weil entweder lasse ich die Dinge einfach laufen, wenn ich mich nicht engagiere oder zumindest Widerspruch einlege, da wo ich tatsächlich Widerspruch für notwendig erachte. Insofern ist es tatsächlich auch der Rückzug, hat eine politische Auswirkung, ist vielleicht nicht an sich politisch, aber hat Auswirkungen darauf, wie Politik sich gestaltet.
Nun ist es ja schwierig mit Vorwürfen zu sagen, ja, engagier dich doch mal, mach doch mal was. Da ist eine Person, die 2 Kinder erzieht und möglicherweise gar nicht in einem solidarischen Miteinander ist und Stress hat und dann die Arbeit und so weiter. Ach, jetzt soll ich mich auch noch engagieren. Auch schwierig, oder?
Aber die engagiert sich doch, wenn sie ihre Kinder erzieht.
Ach, du hast jetzt schon sie gesagt. Ja, meistens sind es ja sie's, ne?
Meistens ist es sie tatsächlich. Sie's, ne? Aber also, Alleinerziehende sind in aller Regel Frauen. Es gibt nur wenige alleinerziehende Männer. Aber wenn diese Person Kinder erzieht, ist sie ja sozusagen schon Teil des solidarischen Systems.
Ja, aber das ist ja keine richtige Arbeit, weil der Mann ist ja, der geht ja richtig auf Arbeit. Also, und er sagt ja dann, meine Frau, die geht nicht arbeiten, die ist ja nur zu Hause. Selbst wenn das nur weggelassen wird, ist sie ja zu Hause. Das ist ja
Ja, Carsten, aber das ist wirklich ein ganz, ganz altes Bild, oder? Ja, wir reden hier über Care-Arbeit, die eigentlich genauso bezahlt gehört wie die richtige Arbeit im Büro. Und ich frage mich tatsächlich, warum dieser Blick immer noch so gültig ist, dass Menschen, die Verantwortung für andere übernehmen, das in aller Regel irgendwie auf eigene Kosten, mit ihrer eigenen Zeit, mit ihrer eigenen Gesundheit bezahlen müssen.
Und dann noch, dass nicht so richtig anerkannt wird. Ich habe das jetzt ein paar Tage gemacht. Also du siehst, ich sehe schlecht aus, mir tun die alle Knochen weh. Ich habe mich um zwei kleinere Kinder gekümmert, aber gar nicht allein. Und das war ein Vollzeitjob. Von nachts früh, oh, es war erfüllend, aber sehr, sehr anstrengend. Und die jede Person, meistens sind es ja Frauen, die die Kinder, Haushalt, alles machen. Das ist richtig harte, fette Arbeit, oder?
Richtig. Und sie gehört anerkannt. Und da diskutieren wir ja schon seit langer Zeit darüber, wie man das tatsächlich in ein vernünftiges Gleichgewicht kriegen kann. Es kann eben nicht sein, dass wer Verantwortung für kleine Kinder oder auch für zu pflegende Angehörige übernimmt, das tatsächlich mit dem eigenen Leben sozusagen am Ende bezahlt, sondern das muss anerkannt werden in Form von auch tatsächlich Einkommen.
Mit Einkommen. Und dann gibt es eine lächerliche Diskussion um Bürgergeld, wo dann... Ich weiß nicht, was das ist, da könnte ich mich dann aufregen, da fehlt mir dann die journalistische Distanz zu sagen, was stimmt bei euch nicht, wenn ihr das in Frage stellt, so eine Grundversorgung, wirst du da auch emotional?
Da werde ich tatsächlich emotional, weil ich sehr überzeugt davon bin, dass jeder, der in diesem Land lebt, das Recht darauf hat, erstmal alle Grundbedürfnisse befriedigen zu können, ohne dafür in eine Vorleistung treten zu müssen.
Weil die sogenannten Leistungsträger und die Wirtschaft und das Kapital, diese Scheuerei und so weiter, findet ja Bedingungen staatlicherseits vor, die ja auch selbstverständlich sind, die vorgehalten werden. Das fängt bei Wissenschaft und Forschung an, das fängt bei der ganzen Infrastruktur an. Wird auch selbstverständlich hingenommen, oder?
Genau, und wenn man das nochmal auf das Bürgergeld bezieht, wie lange haben wir darüber diskutiert, dass es einen Mindestlohn braucht und wie hoch der sein muss, damit Menschen, die arbeiten, von diesem Geld leben können, und dass wir überhaupt einen Mindestlohn brauchen, zeigt doch, dass in diesem gesamten System irgendwas nicht stimmt. Und vor diesem Hintergrund sage ich, ein Bürgergeld ist allemal die bessere Variante.
Weil wir mit Emotionen eingestiegen sind, woher kommt diese eigenartige Neiddiskussion? Da gibt es die einen, es ist ja auch schon wie so ein Framing, Leistungsträger sind, also dieser geframte Spruch, Leistung muss sich wieder lohnen, aber nur die richtige Leistung, nicht diese Care-Arbeit-Leistung. Ist das Framing, ist das politisches Kalkül, diese Marker zu setzen, zu sagen, Leistung muss sich wieder lohnen und die echte Leistung, die muss ausbezahlt werden?
Mir ist nicht so ganz klar, was hinter diesem Leistungsbegriff steckt, weil im Grunde genommen, wenn wir gucken, wie die Einkommen verteilt sind, merken wir, dass Manager, Chefs von Unternehmen häufig viel, viel, viel mehr Geld verdienen als die Menschen, die dafür sorgen, dass diese Menschen Geld verdienen in dieser Höhe. Und wenn ich jetzt mal auf so einen Bereich gucke wie Pflege, ne? Die leisten da richtig was auf den Stationen. Ohne diese Menschen würde das überhaupt nicht funktionieren. Und die werden so schlecht bezahlt und haben so schlechte Arbeitsbedingungen, dass man sich fragt, Leistung muss sich wieder lohnen? Ja, aber dann bitte nochmal gucken, was wir unter Leistung verstehen.
Und der Leistungsdruck, der kann natürlich krank machen. Und wenn die einen zu viel Leistung bringen müssen, indem sie sich auspowern und also bluten im wahrsten Sinne des Wortes, stimmt auch irgendwas nicht. Gerechtigkeit, Solidarität ist ein so wichtiger Eckpfeiler, vielleicht auch für eine Gewerkschaft. Nun kommt jetzt das Thema Bildung noch dazu. Das ist ja dein Metier, die Bildung. Bei dem Begriff fängt es ja schon an. Man sagt, also Bildung, denkt man, ach, da geht man zur Schule. Ja, da ist ja noch, da kommt noch eine Weiterbildung dazu. Und das fokussiert auf den Arbeitsmarkt, damit wir wertvolle Mitglieder der Gesellschaft werden und im Arbeitsleben gut ausgebildet sind, um arbeiten zu gehen. Ist das auch ein Bildungsbegriff, der so, sag mal, 70er ist oder 60er? Oder wohin würdest du diesen Bildungsbegriff jahrestechnisch packen?
Das ist schon, glaube ich, eher 60er Jahre, sozusagen die Verwertungslogik auch von Bildung. Dann gab es danach tatsächlich mal eine Öffnung aus meiner Sicht, die sich breiter aufgestellt hat, Bildung weiter gedacht hat. Und wir haben ja auch noch mal eine Entwicklung, vor allem in den westdeutschen Bundesländern, dass dort Kindergärten entstanden sind und sich auch weiterentwickeln. Und wir nennen das ja frühkindliche Bildung. Also wir fangen ja deutlich früher an, tatsächlich über Bildungsprozesse zu diskutieren, sodass es tatsächlich von Anfang an sozusagen um Bildung geht. Und Bildung ist für mich selbstverständlich nicht die Schule, wo vorne jemand steht und die Welt erklärt, sondern Bildung heißt für mich, Räume zu schaffen, in denen Menschen sich entwickeln können, in denen sie Perspektiven entwickeln können, Kompetenzen entdecken und weiterentwickeln können. Und natürlich gehört es auch dazu, sich auf einen Arbeitsmarkt vorzubereiten. Mhm. Ohne Arbeit funktioniert unsere Gesellschaft am Ende nicht. Aber das ist vielleicht nicht der alleinige Zweck.
Das heißt, der Bildungsbegriff, den müssen wir erstmal auf den Prüfstand stellen. Frühkindliche Bildung, trotzdem blinkt da bei mir was Komisches auf, dass schon ganz frühkindlich schon die Kinder gebildet und erzogen werden. Also Erziehung ist auch wieder so ein Ding. Was ist eigentlich Erziehung? Die Begrifflichkeit muss man nochmal erklären. Was bedeutet für dich Erziehung? Was mit den kleinen Personen da irgendwie passiert?
Das ist insofern spannend, weil diese Debatte gibt es im Grunde genommen nur im deutschsprachigen Raum. Es heißt überall Education und das ist sozusagen der zusammengefasste Begriff von Bildung und Erziehung. Wir trennen das voneinander. Aha. Das eine ist Bildung, da geht es darum, sozusagen den Menschen zu entwickeln, Bilder im Kopf zu schaffen, Wissen zu vermitteln. Und Erziehung, da geht es eher so um Werte. Ne? Aber das hat was vom Bild her zu tun. Man muss an so einem Kind halt irgendwie ziehen, damit es sich in die richtige Richtung entwickelt, damit
Zerren
es
und
höflich
basteln.
Wird oder, ja. was weiß ich, mit ja. Messer und Gabel essen kann. Und wie gesagt, diese Debatte gibt es eigentlich nur im deutschsprachigen Raum, wo das getrennt wird voneinander, weil ich finde, beide Prozesse finden parallel statt und bedingen einander.
Ja. Und dennoch geht es ja um Werte, um Moral und also das so die Idee von Solidarität, von einem Miteinander, von einem Kollegialen, dass wir sagen, wir sind kollegiale Wesen, ohne das wären wir gar nicht in der Lage. Und in manchen Köpfen hängt das auch so drin, ich bin der Alleinkämpfer, ich mache mein Ding, ich kann es, jeder kann es schaffen, allein, wenn er sich nur richtig Mühe gibt. Und also richtig ackert, dann kann er es schaffen. Ne?
Oder ja, das ist das Bild, was wir davon haben, ja.
Das sollte, also ich finde ich, sollten wir irgendwie ändern, aber das ist auch so ein zäher Prozess, oder?
Ja, weil wir ein Bildungssystem aufgebaut haben, das auf anderen Prämissen tatsächlich beruht. Dass Schule denkt als ein Raum, wo tatsächlich eine Person diesen Raum betritt und andere, die da sitzen oder stehen, sozusagen beschult, bildet und das manchmal nicht als einen aktiven Prozess begreift. Wir haben Schule tatsächlich so organisiert. Im Kindergarten sieht es ein bisschen anders aus, es ist freier. Aber auch Hochschule ist sehr, sehr konzentriert, zumindest in den Anfangsjahren, auf der Prof, der Dozent steht vorne und erklärt die Welt. Ich glaube, dass wir tatsächlich gut daran täten, das anders zu gestalten. Aber schnell wird es nicht gehen.
Das ist ja auch noch so wie irgendwie von der Kirche entlehnt. Ne? Die Schäfchen sitzen da und vorne ist eben der Pastor und der sagt dann, wo es lang geht. Schwer, diese Bilder zu durchbrechen. Wir haben über Emotionen gesprochen, dass wenn diese Veränderung kommen, und sie kommen ja, das ist ja immer ein Kampf, kommt nicht von allein, dann wird es schnell emotional. Wir hatten das, also am besten Beispiel ist die Gender-Debatte. Ne? Das ist ja so irgendwie eine Äußerlichkeit, könnte man sagen, die ja nicht so wehtut, aber es tut vielen, gerade älteren Herrschaften, weh, wenn jemand gendert und die fühlen sich dann angegriffen. Kannst du dieses Phänomen nachvollziehen, warum das so emotional ist, warum das so triggert?
Eigentlich kann ich es nicht nachvollziehen, weil man könnte ja nach dem Motto leben und leben lassen. Das heißt, wenn jemand gendert, kann man ihn einfach gendern lassen. Das würde mir nicht wehtun. Aber wahrscheinlich gibt es so viele Veränderungsprozesse, die stattfinden, dass Menschen einfach auch widerständig werden. Warum es das Gendern ist, was Menschen so emotional bewegt, erschließt sich mir nicht. Es gibt da, glaube ich, andere Themen, die viel spannender wären und aufregender wären als das Gendern. Aber ich glaube, dass Veränderung tut weh, Veränderung verunsichert da muss man, ich glaube, wir müssen es einfach machen, uns von dieser Emotionalität nicht zurückweisen lassen, sondern sagen, ey komm, du kannst doch weiter so machen. Ne? Du musst ja nicht unbedingt dein Verhalten jetzt konkret ändern, aber akzeptier doch einfach, dass andere sich weiterentwickeln.
Welche Strategie hast du? Du musst ja oder solltest ja in der Gewerkschaft auch viele Leute mitnehmen, unterschiedliche politische Auffassungen und Werte. Also da gibt es natürlich Abgrenzungen, das ist völlig klar. Aber dennoch musst du ja unterschiedliche Menschen zusammenbringen. Die einen, die sagen, oh, jetzt gendert die schon wieder. Was ist mit der Fitzum los? Und die anderen sagen, naja, ist doch okay. Und das müssen wir alle machen und so weiter. Wie schaffst du es, alle zusammenzubringen? Musst du da auch sehr tolerant sein? Oder wie sind deine Strategien?
Das ist ja quasi meine tägliche Herausforderung. Die eine Strategie gibt es nicht. Das eine ist, mit der eigenen Haltung sehr klar zu sein und trotzdem zuzulassen, dass es Menschen gibt, die Dinge anders sehen, anders bewerten und dann zu schauen, ob man argumentativ weiterkommt oder ob man einfach dadurch, dass man so ist, wie man ist und damit ausstrahlt, dass Dinge wichtig sind, dass Positionen weiterentwickelt werden müssen, dass man an der Stelle Leute mitnimmt. Aber es gelingt natürlich nicht immer, das will ich auch dazu sagen. Wir streiten uns in der Gewerkschaft, wie man sich halt auch in der Familie streitet, um die richtige Position. Und am Ende, vielleicht ist das schon der Fehler, die richtige Position. Also es geht vielleicht gar nicht um richtig oder falsch, sondern es geht um die bestmögliche Variante, wie sich beispielsweise Schule entwickelt. Und das kann viele Menschen mitnehmen, wenn man die Arme auch weit aufmacht und trotzdem aber klar bei sich selber ist.
Das heißt, der Habitus, der Gestus und die Ansprache spielt ja auch eine Rolle, dass es nicht so belehrend ist. Und man nicht da reagieren dann Leute allergisch, wenn sie belehrt werden. Muss man da auch manchmal bei sich anfangen und sagen, okay, ich habe meine Position, aber ich will es den anderen ja nicht draufdrücken. Ich will sie auch nicht belehren und bekehren.
Genau, und ich meine, wenn ich dich jetzt hier belehren würde über das, was ich für eine richtige Bildungspolitik halten würde, dann würdest du auch sagen, ja, komm, Fitz, jetzt reicht's aber langsam. So, ich habe meine eigene Idee davon. Ja. Und ja, es geht am Ende erstmal darum, in den Austausch zu treten. Wo wollen wir denn hin? Und was sind die Wege, die wir gemeinsam gehen können? Und wo gibt's aber auch No-Gos? Und über die muss man sich auch verständigen. Aber ich glaube, dass es eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger funktioniert.
Dann müssen wir mal jetzt langsam über diese No-Gos reden und über die Aufregung, die derzeit im Parlament, im Thüringer Parlament stattfindet. Da gibt es die Haushaltsdiskussion. Es gibt ja einen Bereich in Thüringen, wo noch die Parlamentarierinnen und Parlamentarier selbst entscheiden können. Der Spielraum ist nicht sehr groß, aber er ist da. Und da geht es unter anderem um ein Bildungsetat und da gibt es jetzt großen Streit drum. Kannst du uns nochmal bitte erklären, also was da eigentlich los ist? Also die AfD, habe ich mitbekommen, will erstmal den ganzen Erwachsenenbildungsbereich wegkürzen. Die CDU sagt, naja, eine Million kürzen reicht doch und dann rotet sie doch zurück, ist jetzt zu Gesprächen bereit, wohl in den nächsten Tagen wird gesprochen. Ist das parteipolitische Koketterie oder was ist das? Ist das eine Annäherung an die AfD oder ist das Strategie? Ich verstehe es nicht. Verstehst du es?
Verstehen tue ich es nicht. Ich bin, du hast mich ja vorhin gefragt, was mich aufregt. Das war tatsächlich ein Aufreger für mich letzte Woche, dass diese größte Oppositionspartei in Thüringen nicht in der Lage war, sich mit der Regierung auf so Grundpfeiler eines neuen Haushaltes zu verständigen, sondern dann aus der Ecke kommt mit einem Haufen von Änderungsanträgen. Und als ich die gelesen habe, war mir tatsächlich schlecht, weil die haben den Rotstift angesetzt an Bildung. Und Anträge der CDU sind deckungsgleich mit denen der AfD. Und das finde ich tatsächlich erschreckend. Und die Erwachsenenbildung zu kürzen, die ja 2005 schon mal quasi halbiert worden ist und dann mühevoll wieder nachgeholt hat, wo Rot-Rot-Grün tatsächlich viel investiert hat, jetzt quasi 1,5 Millionen einfach mal wieder wegzustreichen für politische Bildung, für inklusive Erwachsenenbildung. Das zeigt eigentlich schon an, es geht hier nicht um Koketterie, sondern es geht darum, tatsächlich an Politik, Menschen nicht mehr an Politik teilhaben zu lassen. Und das ist eine ziemliche Katastrophe.
Ist eine Katastrophe. Ich könnte sagen, na gut, wir haben Katastrophen ist Krieg, Energiekrise, Umweltzerstörung. Was ist denn da diese Arbeit? Muss einen doch nicht so aufregen. Das ein bisschen Geld, das kann doch eigentlich weg. Dennoch regst du dich auf und sagst, das ist eben doch elementar, wenn ich mir jetzt anschaue, was in Thüringen los ist, die Reichsbürger, es gibt Verschwörungserzählungen, es gibt Menschen, wo es nicht nur eine Vertrauenskrise der klassischen Medien gibt, sondern auch eine Vertrauenskrise der Demokratie. Also eigentlich müsste doch da gerade richtig viel Geld rein gepumpt werden, oder?
Aus meiner Sicht ja. Und wir haben ja gesehen, dass die Kürzungen, die es in den Bereichen gab, immer dafür gesorgt haben, dass Menschen, die sowieso Schwierigkeiten haben mit Zugang zu Bildung, damit eben noch weniger Zugänge erhalten. Und immer in Krisenzeiten wird nach politischer Bildung sozusagen gerufen, dann soll die als Feuerwehr funktionieren und soll mal eben die Wogen kletten. Und wir sind gerade in einer permanenten Krise aus meiner Sicht. Also wir haben nicht nur Corona gehabt mit all den Debatten, ob die Maßnahmen richtig sind und angemessen sind, sondern wir haben einen Ukraine-Krieg, wir haben eine Energiekrise, wir erleben den Klimawandel sozusagen vor der Tür. Wir sind also in einem Krisenzustand, wo es darum geht, Menschen mitzunehmen, Alternativen zu zeigen, neues Politikverständnis auch zu entwickeln. Und ausgerechnet da fangen wir an, Dinge zu streichen und zu sagen, brauchen wir nicht mehr, das finde ich tatsächlich gefährlich. Also Katastrophe trifft es insofern nicht, sondern ich finde es einen gefährlichen Prozess der Entpolitisierung von Bildung, Verzwecklichung sozusagen nochmal deutlicher. Und ich weiß nicht genau, ob das, also du hast ja gefragt, ist das Koketterie oder was ist das? Ich finde, sind Ansätze, demokratische Prozesse zu zerstören, weil man Menschen nicht mehr teilhaben lässt, wenn man Menschen nicht mehr erklärt, wie diese Demokratie funktioniert und was man von ihnen erwartet und was sie davon aber auch haben und wie sie sich beteiligen können.
Kannst du uns erklären, was mit dem Geld passiert, dass Menschen, die uns hören, sich vorstellen können, was mit dem Geld in der Erwachsenenbildung, was ist ein Begriff, den man nicht so richtig fassen kann, was mit diesen Kröten, mit dem Geld, mit den Penunzen passiert?
Da werden halt Bildungsangebote für Erwachsene gemacht, die sich freiwillig dafür entscheiden. Das ist der Unterschied zur schulischen Bildung, wo wir ja hingehen müssen, weil es eine Schulpflicht ist. Erwachsenenbildung ist ein freiwilliges Angebot an erwachsene Menschen, sich weiterzubilden. Das eigentlich in aller Regel zu dem eigenen Zweck. Also wir kennen Weiterbildung aus dem Beruf. Da sagt der Arbeitgeber, du musst jetzt hier irgendwie das neue Betriebssystem kennenlernen, deswegen schicke ich dich auf Weiterbildung. Das ist aber was anderes als die freie Erwachsenenbildung, wo man tatsächlich sich als Mensch weiterentwickelt, und dafür macht die Erwachsenenbildung Angebote, und sie muss diese Angebote aber auch zu den Menschen bringen. Weil, wie gesagt, der Zugang zur Bildung ist nicht für alle selbstverständlich. Das heißt, auch da muss man Projekte machen. Wie kommt man denn eigentlich an Menschen ran, wo wir glauben, dass sie Bildung bräuchten?
Das ist so ein Punkt, wo ich auch eine Gefahr möglicherweise sehe, dass die Erwachsenenbildung auch in ihrer Bubble, in ihrer Blase bleibt. Sie muss doch, wie du sagst, rausgehen. Das ist auch eine Herausforderung. Wäre das eine berechtigte Kritik, zu sagen, okay, wir können das auf den Prüfstand stellen, ihr müsst aufsuchend arbeiten. Wenn ich sehe, wie manche politische Stiftungen arbeiten, noch wie in den 70ern, da muss ja sicher auch einiges passieren. In Schule muss auch was passieren. Muss auch Erwachsenenbildung noch aufsuchender werden oder noch bessere Angebote machen?
Ich denke schon. Dabei hilft es ihnen aber nicht, wenn man ihnen die Gelder kürzt, sondern da muss man sie halt auch auf diesem Weg unterstützen. Und ich finde schon, dass man da auch Anforderungen formulieren kann an eine Erwachsenenbildung, dass sie bestimmte Ansprüche nochmal schärfer konturiert und tatsächlich aufsuchende Angebote entwickelt. Aber wie gesagt, dafür braucht es Unterstützung, dafür braucht es Menschen, die das können, und das kostet am Ende Geld.
Das kostet Geld, aber die Grundidee, wie Demokratie funktioniert, die kann ja nicht vermittelt oder belehrt werden. Das kann man nicht von oben herab machen, sondern das muss ja ein Prozess sein, der nie fertig wird. Das heißt, es braucht immer Geld dafür, weil es ein laufender, wabernder Aushandlungsprozess ist. Könnte man das so beschreiben?
Ja, und die Gesellschaft muss entscheiden, wie viel ihr dieser Prozess, der notwendig dafür ist, dass diese Demokratie lebt, wie der unterstützt werden kann. Und das sehen wir ja ganz häufig, dass Feuerwehr, Bildung als Feuerwehr, ne? Wenn es mal kriselt, dann schmeißt man da ein bisschen Kohle rein und macht Projekte, deren Ergebnis am Ende aber gar nicht zählen, sondern ich finde, Gesellschaft muss nochmal neu darüber nachdenken, wie viel ist uns Bildung wert, und tatsächlich dann von frühkindlicher Bildung über schulische Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung, weil wir ihr zuschreiben, dass sie dafür einen Wahnsinnsbeitrag dazu leistet, dass wir so leben, wie wir leben. Und dass wir Veränderungen vornehmen können, dass wir wissen, was dieser Klimawandel bedeutet, und auch lernen, welche alternativen Handlungsmöglichkeiten haben wir als Gesellschaft und welche habe ich als Individuum.
Müssen das auch Begegnungsräume sein, öffentliche Räume, die nicht kommerziell sind, wo sich Leute treffen können und sich austauschen können? Da fängt da auch schon Bildung an, oder? Schutzräume, öffentliche Räume, die Begegnungen möglich machen?
Ich habe ja einen sehr weiten Bildungsbegriff, und ich finde auch, dass der öffentliche Raum ganz selbstverständlich dazugehört. Bildung braucht Räume, Bildung schafft Räume, und die müssen wir zur Verfügung stellen, und die müssen wir aber auch aus meiner Sicht auch immer wieder selbst sozusagen auch generieren. Und Radio Frei ist ein Bildungsraum. Ihr macht ganz viele Angebote und ladet ein, ganz ganz offen. Und das ist auch ein Raum, wo man sich bilden kann.
Das muss ich oft erklären. Ihr seid doch im Radio, wieso Bildungseinrichtungen? Sagt, naja, hier kommen die Leute her, tauschen sich aus, und das fühlt sich nicht wie Lernen an in dem schulischen Sinne, sondern da passiert was. Menschen lernen spielerisch. und die haben natürlich auch einen Anspruch, eine Anforderung und so weiter. Klar, soll am Ende Beiträge, Programme rauskommen, aber es ist auch der Prozess und der Raum und der Ort. Und diese Orte gibt es ja, nicht nur in Erfurt, auch in ganz Thüringen, die sind eigentlich sehr wertvoll. Also ich empfinde sie als wertvoll, du auch.
Unbedingt. Und die brauchen jede Unterstützung, weil diese Räume sagen, ja, unterschiedlich sind und damit auch immer unterschiedliche Menschen erreichen und abholen können. Und wir brauchen also ganz viele verschiedene Bildungsräume, die Menschen freiwillig aufsuchen und dort etwas entdecken, was sie auf der einen Seite sozusagen kennen. Ich will Radio machen, ich will die Technik kennen, aber ich will auch journalistisch arbeiten, genauso wie ich in einer freien Theatergruppe mich engagieren möchte. Das ist eben nicht Freizeit und Hobby, sondern da finden Bildungsprozesse statt. Und diese Räume brauchen wir in ganz Thüringen, auf der ganzen Welt sozusagen, und die müssen begleitet werden aus meiner Sicht tatsächlich durch Institutionen wie zum Beispiel auch eine organisierte Erwachsenenbildung, die eben dafür auch Grundqualifikationen zur Verfügung stellt.
Wie siehst du jetzt die Kräfteverhältnisse? Wir haben also eine Minderheitsregierung, das braucht die CDU, die scheinen ja jetzt zu Gesprächen bereit zu sein. Bist du da eher hoffnungsvoll, dass das klappt, oder sagst du, oh nee, ich schmeiß irgendwann hin und sag, ich mach die 4 Jahre nicht zu Ende, das ist mir alles zu katastrophal?
Also man kann ja diese Aufgabe, die ich mir vorgenommen habe, nicht machen, wenn man nicht nach dem Prinzip Hoffnung sozusagen lebt. Mhm. Wenn ich so pessimistisch wäre, dann würde ich da gar nicht anfangen können. Ich wünsche mir von der Opposition, dass sie konstruktiv diesen Prozess begleitet und nicht blockiert. Und das macht die CDU aus meiner Sicht nicht. Auch wenn es jetzt Gespräche gibt, war offenbar der öffentliche Druck, der als die Änderungsanträge bekannt geworden sind, da sind ja viele Vereine, Gewerkschaften laut geworden, haben gesagt, das geht gar nicht. Und das hat möglicherweise dazu geführt, dass die CDU jetzt doch entschieden hat, ja, das ein oder andere Gespräch werden wir schon führen. Aber was da am Ende rauskommt und ob die Kompromisse, die dann entstehen, tatsächlich gut sind, das weiß ich nicht.
Es wird immer von Dammbruch gesprochen. Das ist ja auch bundesweit, das wird das ja wahrgenommen. Dieser Gender-Antrag, der ja praktisch in Thüringen keine Auswirkungen hat, das ist ja, wie nennt man das, Balkon-Beschluss oder was, hat ja bundesweit für Aufsehen gesorgt. Ist in Teilen der CDU das noch nicht angekommen, dass die AfD eine im Grunde rechtsextreme Partei ist, dass die gefährlich ist? Wir sehen das jetzt wieder, die Verbindung in die Reichsbürger-Szene. Was kannst du interpretieren, was da los ist bei der CDU?
Kann ich nicht. Ich verstehe sie nämlich einfach nicht. Ich kann nicht nachvollziehen, dass eine CDU in Thüringen so blind ist, diese Politik der AfD in die eigene Politik zu überführen und sich lieber rechts anzubiedern, anstatt eine vernünftige Politik fürs Land zu machen. Dass der CDU nicht klar ist, dass sie der AfD damit den größtmöglichen Boden bereitet für noch mehr Erfolg. Ich meine, die AfD ist in Thüringen ja schon eine große Partei, ne? Also sie führt in den Umfragen derzeit.
Das möchte ich nicht hören. Sag's bitte nicht nochmal. Oder doch? Also das haut mich wirklich um, muss ich sagen. Da fehlt mir dann jegliche journalistische Distanz, weil ich da bin ich so Angst, aber es macht mir Grusel.
Ja, mir bereitet das tatsächlich Sorge, wohin wir uns entwickeln, und ich erwarte und wünsche mir von dieser CDU tatsächlich die Mauer nach rechts aufzuziehen. Also weil aus meiner Sicht ist sie schon längst eingerissen, und da ganz deutlich sich abzugrenzen und zu sagen, es geht in diesem Land darum, eine Politik für Bürgerinnen und Bürger zu machen, die möglichst alle mitnimmt, die keinen zurücklässt und die so gut es geht gerecht gestaltet ist.
Mhm. Denn ein Streit mit einem zünftigen CDU-Menschen kann ja auch Spaß machen. Also wenn er sportlich ist, also das ist ja durchaus, das ist ja immer, was man mal im Austausch und sagt, okay, ein guter CDU-Mann, das sind ja viele Männer, also dann kann man sich schön streiten, es muss sportlich sein, aber dann ist irgendwo an einer bestimmten Stelle eine Grenze. Wo ziehst du die Grenze?
Nach rechts. Mhm. Also ich möchte nicht mit Parteien zu tun haben, ich mache das jetzt mal ganz allgemein, die vom Grundsatz her davon ausgehen, dass es Menschen gibt, die mehr Rechte haben als andere, die dafür sorgen, dass Menschen auf ihre Rechte verzichten sollen, wenn sie zum Beispiel sich auf der Flucht befinden. Das kann alles gern woanders sein, aber bitte nicht hier vor Ort. Das ist das, was ich... wo meine Grenze ist. Wenn Parteien verhindern, dass Menschen sich da bewegen und da leben können, wo sie es wollen.
Das geht ja gegen jegliche Vernunft. Ich war jetzt eine Woche im Süden in einer prosperierenden Stadt mit einem sehr hohen migrantischen Anteil. Und der Wohlstand dieser Stadt, dieser Region, der enorme Wohlstand durch den Automobilbau kam ja nur durch Zuwanderung. Nur durch Zuwanderung, durch Migration, durch Arbeitenmigration. Und das ist doch so offensichtlich, dass das nur so geht und nur so gehen kann, dass unser jetziges Wohlstandsmodell darauf basiert hat und auch darauf basiert, dass wir Zuwanderung bekommen. Das ist die vernünftige Analyse, aber emotional fühlen Menschen sich dann bedroht und sagen, ach nee, die nehmen mir was weg. Aber es ist eigentlich das Gegenteil, oder?
Das ist tatsächlich total verrückt, weil wenn wir uns angucken, wie Thüringen sich entwickelt hat nach 89, wie viele vor allem junge Menschen Thüringen verlassen haben, und wenn wir jetzt auf den Arbeitsmarkt gucken, in die Betriebe gucken, dass der Fachkräftemangel so eklatant ist, wo eigentlich unklar ist, ob Unternehmen diese Zeit überstehen werden, weil wir zu wenig eigenen Nachwuchs haben, die dann auch lieber nochmal an die Universität gehen, statt eine Ausbildung zu machen, dann muss man sich doch tatsächlich vernünftigerweise eigentlich fragen, wo kommen denn diese Menschen her? Und wir müssen diese Zugänge gestalten, wir müssen die Türen weit aufmachen, wenn Thüringen als Thüringen überleben will. Also da verstehe ich tatsächlich sozusagen diesen Closed Job nicht, da verstehe ich nicht, wie man die Augen davor zumachen kann, dass wir Zuwanderung brauchen. Wenn man andererseits aber sagen will, dieses Thüringen ist meine Heimat und das muss ja ganz toll sein, da muss man auch was für tun.
Ja, das heißt, es wäre die erste Lektion in der Schule des Lebens, sagen, ich kann nicht den Wohlstand, Prosperität kann ich nicht halten, erreichen, wenn ich mich abschotte. Es ist alles durch Wanderungsbewegungen passiert, Zuwanderung, und die Ängste zu nehmen, sagen, nee, das ist keine Bedrohung, sondern das ist einfach notwendig zum Überleben, oder? Einfach eine einfache Lektion, oder?
Es ist eine einfache Lektion, und es geht auch nicht nur sozusagen darum, dass man diesen Wohlstand erhält, sondern wir brauchen immer Impulse von außen, um uns weiterzuentwickeln und Zukunft zu gestalten.
Wir reden über Bildung mit einer Frau, die dafür zuständig ist, und zwar mit Katrin Fitztum von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Thüringen. Und wir haben, es sind viele Kreise gedreht, und am Ende kommen wir wieder an den Punkt an, wir können das nur zusammen schaffen, miteinander uns in die Lage zu versetzen, Veränderungen auszuhalten. Ambivalenz auszuhalten, nicht auf alles sofort eine Antwort zu haben und sagen, wir, die Veränderung braucht uns nicht zu ängstigen. Wir haben Respekt davor. Wir alle wollen, dass es huschelig und schön und gemütlich bleibt. Aber die Veränderung, die kommt so oder so. Wie kann man Menschen, jüngere Menschen auch in die Lage versetzen und sagen, okay, Veränderung ist nicht schlecht, und dann vielleicht noch die Alten mitnehmen, die alten Säcke, die wollen, dass es so bleibt, wie es schon immer war.
Na, das eine, um mit Veränderung umzugehen, ist ja selber aktiv zu sein und die Dinge selber zu verändern. Ich glaube, diese Einladung auszusprechen an alle wäre, glaube ich, aus meiner Sicht der erste und vermutlich auch der wichtigste Schritt, weil Veränderung, die über einen kommt, sozusagen von außen, die macht natürlich Angst, weil man sich dem ausgeliefert fühlt, weil man gerade gar nicht weiß, warum, wieso, weshalb. Und wenn man Veränderungen aktiv gestaltet und man sich beteiligt, dann hat man ja die Dinge so ein bisschen mehr im Griff, und man muss im Austausch sein. Und wenn ich mir das so vorstelle, wenn man so an so einem Strick, ne, wenn da so mehrere Menschen dran rumwuddeln, muss man mit denen ja kommunizieren, wohin soll es gehen. Und damit hat man, übernimmt man A, Verantwortung für sich selber, aber auch Verantwortung für den Prozess. Und ich glaube, das hilft tatsächlich, Veränderung nicht als etwas zu verstehen, was übereinkommt, dem man ausgeliefert ist, sondern dass man aktiv machen kann.
Also ich will nicht verändert werden, sondern ich will mitmachen, will das auch mitentscheiden. Das Gefühl, okay, wir müssen das jetzt machen, das ist vielleicht ein bisschen schmerzlich und macht erstmal nicht Angst, aber das ist erstmal schon herausfordernd. Aber ich entscheide mich selbst dafür. Das ist das Schwierigste, das muss man dann schon als, das ist dann diese frühkindliche Bildung, von der du sprichst, dass Kinder und Jugendliche in die Lage versetzt werden, ich kann es selber machen. Bin nicht nur der Befehlsempfänger meiner Eltern, von Lehrern und Lehrern, sondern ich kann selber was tun. Das ist ein schönes Gefühl, oder ich kann es machen.
Genau, das ist ja das Spannende, wenn man kleine Kinder beobachtet. Also die sind in vielerlei Hinsicht total abhängig. Ne? Mhm. Also sie können auch nicht selber essen, nicht trinken, sie können sich nicht selber wickeln. Also sie sind in ganz lange Zeit sozusagen davon abhängig, dass es Menschen gibt, die sich um sie kümmern und tatsächlich alle Grundbedürfnisse stillen. Und gleichzeitig entdecken kleine Kinder diese Welt und erobern sie sich im Grunde genommen jeden Tag ein Stück mehr. Immer kommt was drauf, was sie selber sozusagen, sie holen sich das, was sie brauchen, tatsächlich in großen Teilen selbst. Sie erobern sich die Welt. Und das verlieren wir irgendwann. Da steigt ein Bildungsprozess dann ein, der sagt, ich erkläre dir, wie diese Welt funktioniert, anstatt Kinder und Jugendliche weiterhin einzuladen, diese Welt spielerisch zu entdecken. Die entsprechenden Wissensbestände muss man ja irgendwann mal zur Verfügung stellen. Das ist ja keine Frage, ne? Also man muss irgendwie dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche lesen, schreiben, rechnen können.
Das ist klar.
Aber die Frage, was sie mit diesen erworbenen Wissen sozusagen dann anfangen, das müssen wir denen aus meiner Sicht viel stärker auch selbst überlassen. Die sollen sich die Welt erobern können.
Erobern? Aber wie schaffen wir es, dass es nicht alles Egomanen werden und sagen, ich will nur meine Bedürfnisse befriedigen, sondern zu checken und sagen, wenn ich dem, also das zu helfen, Empathie ist ja auch angelegt, menschlich. Aber wie kann man es schaffen, dass wir den jungen Menschen vermitteln, es geht nur gemeinsam, ansonsten gehe ich kaputt.
Ich habe gerade ein wunderbares Bild hier aus dem Studio raus, eine Führung hier mit Jugendlichen. Sie machen das gemeinsam. Zu Egomanen wird man dann, wenn man das tatsächlich in einem engen Raum nur für sich selber tut. Bildungsräume sind Räume, wo sich Menschen begegnen und wo sie voneinander lernen können und auch durch das Gemeinsame auch merken, wo sind meine Grenzen und wo sind die Grenzen des anderen, sowohl im Wissen, im Können, aber auch im Fühlen. Und und wenn Bildungsräume das schaffen, sagen, dieses Welterobern damit zu verknüpfen, dass es Grenzen gibt des anderen, die ich respektieren muss, also, die ich nicht gewalttätig sozusagen...
Respekt? Dem anderen gegenüber, da ich dieses Ding sage, ich will das, was mir nicht widerfahren soll, darf der andere und dem anderen auch nicht widerfahren.
Genau, und das erlebe ich aber nur quasi in der sozialen...
Tue nicht irgendjemand was an, was dir nicht angetan werden soll.
Genau, das kann ich aber nur in der sozialen Auseinandersetzung tatsächlich lernen. Ja. Und insofern glaube ich nicht, dass wir, wenn wir von Welterobern sprechen, für Egomanen sorgen, sondern tatsächlich in einem sozialen Lernen das genau vermitteln können.
Ich glaube, es ist gar nicht nur eine Führung. Ich mache ja, glaube ich, selbst Radio.
Okay.
Ich bin ja immer auf die Beiträge sehr gespannt, was da bei rauskommt. Vielleicht sind wir auf Thema. Ich hoffe nicht. Die Alten, die überwunden werden müssen. Ich hatte mal von den Boomern gesprochen. Fühlst du dich angesprochen, wenn du bist ja keine, nee, du bist noch zu jung für eine Boomerin.
Welche Generation ist das denn?
Sind die hängen gebliebenen, die irgendwann, aber da denke ich, das ist ja nicht unbedingt eine Generationsfrage, aber natürlich auch. Man könnte sagen, naja, die sterben irgendwann aus, aber andererseits diese Boomer-Mentalität der Egomanen wächst auch wieder nach. Hast du auch den Eindruck?
Naja, Systeme haben ja quasi das Problem, dass sie sich auch immer sozusagen wieder selbst bestätigen und bei sich sozusagen bleiben. Das ist den meisten Systemen innewohnt, dass die Veränderungsbereitschaft da erstmal nicht so groß ist. Und wir haben ja in der Pause auch gesprochen, so dieses Beharrungsvermögen. Weil man die Struktur, die man kennt, in der er sich so sicher fühlt, dann soll da möglichst nichts dran gerüttelt werden. Ich glaube, da steckt eine Angst drinne, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Also dass die individuell verunsichert, kann ich verstehen, aber dass man als Gesellschaft nicht in der Lage ist, mit dieser Angst umzugehen, das halte ich für dramatisch. Und deswegen meine Einladung: Lasst uns die Menschen aktivieren, lasst die Veränderungen sozusagen selbst gestalten, das ermutigt, glaube ich.
Ermutigt und sagen, lasst uns locker machen, auch mal Kontrollverlust aushalten, sagen, lass es laufen, es gibt natürlich Grenzen, aber miteinander so weg, schwer, anstrengend, aber wenn es schön ist, wenn es spielerisch ist, wenn es Spaß macht, dann ist es vielleicht auch einladend?
Auf jeden Fall. Bildung ist Spiel. Bildung ist Entdecken der Welt. Also und je niedrigschwelliger sozusagen der Einstieg ist und je weiter man kommen kann im Kopf, also die Welt im Kopf entstehen lassen, desto schöner wird das Spiel.
Dann lass uns weiter spielen. Katrin, du wirst noch ein paar Jahre spielen mit nicht nur Gewerkschaftsmitgliedern, sondern du bist ja eigentlich für alle da oder kämpfst du nur für die, die Mitglied in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sind?
Da in der direkten Auseinandersetzung will ich natürlich, dass die Mitglieder der GEW besonders davon profitieren, aber ich will ja, dass es gute Bildung für alle gibt. Und insofern mache ich auch Politik tatsächlich für gute Bildung, die für alle.
Dennoch wäre es gar nicht so schlecht, wenn sich mehr Leute gewerkschaftlich engagieren, in Gewerkschaften eintreten und sagen, es geht ja nicht nur um Tarifverträge, es geht ja um Arbeitsbedingungen, die werden ja für alle erkämpft, nicht nur für die, die Mitglied sind, aber wenn keine Leute mehr Mitglied sind oder nicht mitmachen, dann wird es auch nichts, oder?
Genau, das Problem ist ja, dass die Arbeitgeber mit der Übernahme von Tarifergebnissen beispielsweise für alle Beschäftigten dafür sorgen, dass der Druck in Gewerkschaften einzusteigen ja gar nicht mehr so groß ist. Weil ursprünglich gelten die Tarifverträge wirklich nur für die organisierten Gewerkschaftsmitglieder. So ist der Tarifvertrag auch angelegt. Aber die Arbeitgeber machen sich einen schmalen Fuß und sagen, ach, nehmen wir für alle, weil dann habe ich die Auseinandersetzung im Betrieb nicht. Und sorgen damit dafür aber, dass die Gewerkschaften tatsächlich nicht mehr so notwendig erscheinen, weil ich krieg's ja sowieso.
Aber das ist doch ein Trugschluss, wenn die Gewerkschaften weg sind, da würden sich ja einige umgucken.
Genau, aber so weit sind wir ja noch nicht. Also wir sind ja noch da, wir kämpfen ja auch. Aber es wird tatsächlich schwieriger, Menschen davon zu überzeugen, dass es uns braucht, weil sie haben das über Jahre lang einfach immer bekommen. So, wir diskutieren das in den Gewerkschaften auch mittlerweile wieder, dass es zumindest nochmal einen Zusatzbonus gibt dafür, dass man Gewerkschaftsmitglied ist. Ein Urlaubstag mehr beispielsweise oder eine Zulage. Ne? Also um nochmal deutlich zu machen, das sind die Menschen, die dafür gekämpft haben, dass es jetzt diesen Tarifvertrag gibt. Das muss den anderen, die das sonst immer nur mitnehmen, auch nochmal deutlich gemacht werden. Ne?
Kann ich mich bei euch ehrenamtlich engagieren?
Wenn du aus dem Bildungsbereich kommst und du bist bei Radio Frei, und wir haben vorhin gesagt, das ist ein Bildungsraum, natürlich.
Also könnte, wenn jetzt jemand hört und sagt, ach, ich will in dem Bereich was tun, sich an die Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft wenden und mittun. Danke, Katrin Fitzum, ich danke dir für das Gespräch. Alles Gute für deine politische Arbeit und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Tschüss. Tschüss.